Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Irlands Regierung im Sinkflug. Der Rettungsschirm der EU ist zwar gespannt, doch die Grünen springen ab. Harte Strafen für Schweizer Schläger. Ein Münchner Gericht schickt 3 Jugendliche für Jahre ins Gefängnis. Mehr Schutz für Stricher. Der Papst lockert das Kondomverbot. Und schließlich, wo tut's weh und überhaupt?
Wenn ist das passiert?
In der Nacht. Und nachher habe ich gedacht, ja, easy, es wird schon besser, aber es ist, glaube ich, gebrochen oder so.
Weshalb man in der Badener Notfallpraxis weniger lang wartet als anderswo. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und zuerst jetzt Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
Irlands Antrag auf internationale Finanzhilfe bringt die irische Regierung politisch in Bedrängnis. Die Grünen drohen, sich aus der Regierung zurückzuziehen und verlangen Neuwahlen. Die Finanzmärkte reagierten nur vorübergehend positiv auf die Nachricht, dass Irland Finanzhilfe annehmen will. Am Nachmittag fielen die europäischen Börsenindizes wieder. Auch der Euro verlor nach einer kurzen Steigerung am Nachmittag wieder an Wert. Unterdessen hat der portugiesische Ministerpräsident José Sócrates erklärt, sein Land brauche keine Hilfe von außen, um die Finanzprobleme in den Griff zu bekommen. Portugal könne man nicht mit Irland vergleichen, sagte Sócrates. In München hat ein Gericht 3 Jugendliche aus dem Kanton Zürich zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Die 3 hatten im Sommer letzten Jahres während einer Klassenreise 5 Passanten brutal zusammengeschlagen. 2 der Angeklagten wurden wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt, zu 7 Jahren bzw. 4 Jahren und 10 Monaten. Der 3. Angeklagte erhält 2 Jahre und 10 Monate Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung. Ob die 3 Jugendlichen das Urteil anfechten, ist noch offen. Ebenfalls offen bleibt, ob sie ihre Strafen in Deutschland oder in der Schweiz absitzen werden. Verteidigungsminister Ueli Maurer hat Armeechef André Blattmann mit der Ausarbeitung von einschneidenden Sparmaßnahmen beauftragt. Sie sollen die Ausgaben der Schweizer Armee um jährlich 1 Milliarde Franken reduzieren, wie es der Bundesrat im Armeebericht verlangt hatte. Geprüft werden unter anderem die Schließung von Waffenplätzen, die Reduktion der Dienstdauer um 20 bis 40 Tage und der Abbau von 2.500 Stellen im Bereich Verteidigung bis im Jahr 2020. Die konkretisierten Sparvorschläge sollen bis Ende August des nächsten Jahres dem Bundesrat vorgelegt werden. 5 Wochen nach dem Durchstich am Gotthard ist in Zürich der Weinbergtunnel durchschlagen worden. Der rund 5 Kilometer lange Tunnel ist ein Kernstück der Durchmesserlinie Altstetten-Zürich-Hauptbahnhof-Oerlikon und ein zentraler Teil der West-Ost-Achse im Schweizer Schienenverkehr. Wegen eines technischen Defekts auf der Tunnelbohrmaschine erfolgte der Durchstich etwa 1,5 Stunden später als geplant. Rund 1 Milliarde Menschen auf der Welt hat keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Und jedes Jahr werden etwa 100 Millionen Menschen in die Armut getrieben, weil sie ihre Behandlungskosten selbst bezahlen müssen. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Weltgesundheitsorganisation WHO veröffentlicht hat. Die WHO ruft die Länder nun auf, Systeme einzuführen, bei denen die Betroffenen nicht die gesamten Kosten ihrer Behandlung selber tragen müssen. In Burma bleibt Aung San Suu Kyis Oppositionspartei Nationale Liga für Demokratie verboten. Der oberste Gerichtshof hat einen entsprechenden Antrag der Oppositionspolitikerin abgelehnt. Die Partei war im vergangenen Mai verboten worden, weil sie sich geweigert hatte, an den Parlamentswahlen teilzunehmen. Aung San Suu Kyi ist vor einer Woche von der Militärregierung aus ihrem mehrjährigen Hausarrest entlassen worden. Israel sichert seine Grenze gegen Ägypten besser ab. Zu diesem Zweck wird jetzt auf der Sinai-Halbinsel eine Befestigungsanlage gebaut, die teilweise aus Sicherheitszäunen besteht. Zum Einsatz kommen aber auch elektronische Warnsysteme. Rund 140 der 250 Kilometer langen Grenze sollen neu gesichert werden. Die israelischen Behörden wollen so verhindern, dass aus Ägypten illegale Einwanderer nach Israel eindringen. Israel geht davon aus, dass jede Woche ein paar hundert Menschen illegal die Grenze überschreiten. In Namibia ist gegen den Sicherheitsverantwortlichen des Flughafens von Windhoek Anklage erhoben worden. Dieser hat zugegeben, vor 5 Tagen ein Gepäckstück mit einer Bombenattrappe auf einem Gepäcktransportband deponiert zu haben. Das verdächtige Gepäckstück war daraufhin, noch vor dem Verlad in eine Air Berlin-Maschine nach Deutschland, entdeckt worden. Über das Motiv des Sicherheitschefs liegen keine Angaben vor. Der Fund der vermeintlichen Bombe mit Ziel Deutschland hatte zu großer Verunsicherung und Terrorangst in der deutschen Bevölkerung geführt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.533 Punkten, minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.123 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.3510 Franken gehandelt und der Dollar zu 99,19 Rappen. Das Wetter. Heute Abend und in der Nacht fällt im Norden stellenweise noch etwas Regen oder bis auf etwa 600 Meter Schnee. Morgen sinkt die Schneefallgrenze auf 400 Meter. Am meisten Schnee gibt es in den Voralpen. Die Höchsttemperatur liegt um 4 Grad. Im Süden wird es mit Nordwind zeitweise sonnig, bei Höchstwerten von rund 10 Grad. Am Mittwoch dann ist es wechselnd bewölkt. In den Alpen gibt es längere sonnige Abschnitte. Die Tageshöchstwerte liegen bei rund 3 Grad. Im Süden scheint oft die Sonne bei 9 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Die wichtigsten Meldungen in Kürze. Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und dem Gubristunnel. Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern sowie zwischen der Raststätte Kemptal und Winterthur-Wülflingen und auf der A3 Richtung Chur zwischen Talwil und Horgen. Und in der Zentralschweiz auf der A4 zwischen Zug und der Verzweigung Blegi und auf der A14 Richtung Luzern zwischen Gisikon-Roth und Emmen-Süd.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Irland schlüpft unter den europäischen Rettungsschirm, doch der Regierung hilft das wenig. Und der amerikanische Starökonom Eichengreen fragt sich sowieso, ob die Europäer nicht auf dem Holzweg sind.
If the program there resembles what was done in Greece, then I would answer no, it's not wise that more debt will be added to the existing Irish debt.
Wenn Irland so ähnlich unterstützt wäre wie Griechenland, dann führe das nur noch zu mehr Schulden, sagt Eichengreen in unserem Schwerpunkt. Dann ab ins Gefängnis. 3 Schweizer Jugendliche müssen ihre Münchner Schlägerattacken teuer bezahlen. Sparen in Varianten. Die Schweizer Armee muss abrüsten und zwar möglichst überall, sagt Bundesrat Maurer. Manchmal mit Gummi. Wieso der Papst das katholische Kondomverbot lockert und sich trotzdem treu bleibt. Genugtuung für die Opfer. Der ehemalige Rebellenführer Bemba muss sich für Gräueltaten im Kongo verantworten und schließlich rasche Hilfe und erst noch kostengünstig. Begleiten Sie uns in die Notfallaufnahme im Kantonsspital Baden. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Die irische Regierung wankt. Mit ihrem Gezerre rund um den europäischen Rettungsschirm für ihre Banken hat sie bei der Bevölkerung viel Vertrauen verspielt. Nun wenden sich auch die ersten Koalitionspartner von Ministerpräsident Cowen ab. Die Grünen wollen die Regierung nur noch so lange stützen, bis die EU-Hilfe und die Sparmaßnahmen unter Dach sind. Danach wollen sie Neuwahlen. Ich bin nun verbunden mit unserem Irland-Korrespondenten Martin Aliot. Ist damit das Ende der Regierung Cowen politisch und praktisch besiegelt?
Es ist derzeit alles im Fluss in Dublin und in Leinster House im irischen Parlament, aber diese Frage kann man klar mit einem Ja beantworten. Es kann sich bestenfalls noch um Wochen handeln. Die Grünen haben, wie Sie ja schon andeuteten, Loyalität für die dringendsten Maßnahmen bis in den Januar hinein versprochen. Dann würden sie aussteigen und schlugen vor, Neuwahlen auf Ende Januar anzusetzen. Aber seither haben zwei opportunistische, parteilose Abgeordnete, die die Regierungskoalition ebenfalls unterstützen, ein großes Fragezeichen hinter ihre Unterstützung des bevorstehenden Budgets vom 7. Dezember gemacht. Das heißt, es könnte auch schneller gehen.
Bis zum Sonntag hatte der Ministerpräsident ja behauptet, Irland käme bis zum Sommer ohne EU-Hilfe aus. War es diese Lüge, die ihm letztlich zum Verhängnis geworden ist?
Ja, ich glaube schon, wobei man sagen muss, diese ganze Regierung ist seit einiger Zeit ein sinkendes Schiff und kleine Koalitionspartner haben das Bedürfnis für gewisse Überlebensübungen in solchen Situationen, klar. Es scheint ja auch nach Angaben der Grünen, dass Premierminister Cowen auch seine grünen Minister mit diesen jesuitischen Formeln, wie der Grünen-Chef sagte, abgespeist hat. Das heißt, das Vertrauensverhältnis da ist kaputt offenbar. Und Cowen muss jetzt auch um seine Position an der Spitze seiner eigenen Partei sich Sorgen machen, denn seine Fraktion plant heftig jetzt Komplotte, ihn von innen her zu stürzen, weil sie um keinen Preis mit ihm auf dem Wahlplakat in vorgezogene Neuwahlen ziehen will.
Ein Loch in der Kasse, man spricht von 19 Milliarden Euro, ein drastisches Sparprogramm und jetzt noch eine Regierung auf Abruf. Wie kann denn das Land da irgendwie aus der Krise kommen?
Man kann das Ganze sehr klinisch betrachten und sagen, es spielt für den Internationalen Währungsfonds, die EU-Kommission, eigentlich keine Rolle, mit wem in Irland sie verhandelt. Sie wird sich ja sowieso durchsetzen und das tun, was ihr oder ihnen richtig scheint. Aber es stellt sich natürlich die demokratische Frage, ist es richtig, dass die Repräsentanten Irlands in diesen Verhandlungen Leute sind, die ganz gewiss dieses Programm nicht umsetzen werden? Und sollte man die Opposition nicht an diesen Gesprächen beteiligen, weil sie haben nachher die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das in die Realität umzusetzen? Und ich glaube, das ist der kleine Lichtblick, dass die derzeitige Koalitionsregierung dermaßen diskreditiert ist und das dann ja auch bald an der Urne realisieren muss, dass eine neue Regierung, auch wenn sie gar nicht so anders ist ideologisch, zumindest vom Makel dieser Schande befreit wäre, Irland entmündigt zu haben.
Also eben, das ist ja sehr schlecht für das irische Selbstbewusstsein, das kann man ja sicher sagen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist die Idee, dass es quasi eine Altparteienkoalition jetzt gibt in dieser Übergangsphase, mindestens indirekt.
So etwas, ich spekuliere jetzt gänzlich, weil ich glaube, es gibt einen parteiübergreifenden Willen, dieses Sparbudget vom 7. Dezember, über dessen Eckdaten ja querbeet Einigkeit besteht, das muss sein, dass man das mit irgendeinem Trick, sei es, dass sich die Oppositionsparteien der Stimme enthalten oder was auch immer, dass man das über die Bühne bringt und dann dieser Regierung erlaubt, die Bühne zu verlassen und ihre Wählerprügel zu beziehen. Wie gesagt, das ist Spekulation. Es ist natürlich auch im ökonomischen Sinne nicht mehr ganz so wichtig, dass Irland dieses Budget genau am 7. Dezember verabschiedet, weil der Rettungsschirm steht ja. Die Gläubiger Irlands wissen, dass da große Geldtöpfe zur Verfügung stehen, um ihre Forderungen zu befriedigen.
Ganz herzlichen Dank für den Moment, Martin Aliot. Wie gesagt, seit gestern Abend ist Irland unter dem Rettungsschiff, also Irland hat nachgegeben und um Finanzhilfe gebeten. Die Europäische Zentralbank und einige europäische Länder hatten das Land zu diesem Schritt gedrängt. Sie dachten dabei natürlich auch an ihre eigenen Banken, denn die maroden irischen Institute hatten zuvor großzügige Kredite von europäischen Banken bekommen, vor allem von deutschen und von britischen. Doch wird der Euro damit sicherer und werden noch andere Länder unter den Schutzschirm der EU schlüpfen müssen? Solche Fragen stellt sich auch der amerikanische Starökonom Barry Eichengreen. Eichengreen lehrt Ökonomie und politische Wissenschaften in Berkeley und er war heute an einer Konferenz in Brüssel. Dort hat unser Korrespondent Urs Bruder mit ihm gesprochen.
Professor Eichengreen, ist der Euro, nachdem Irland um Hilfe gebeten hat, nun sicherer, als er bis gestern war?
The Irish needed to take help, but this is not the end of the Euro crisis.
Irland musste Hilfe annehmen, doch das ist nicht das Ende der Euro-Krise. Erst wenn auch die Probleme Portugals und Spaniens gelöst sind, kann die Krise für beendet erklärt werden.
Das heißt, auch bis man die Probleme dieser Länder gelöst hat, weiß man nicht, ob der Euro in 10 Jahren noch da ist.
I think the Euro will still exist in 10 years.
Den Euro wird es auch in 10 Jahren noch geben, denn ihn aufzugeben hätte für jedes Land so verheerende finanzielle Folgen, dass kein Land das wollen kann. Europa bleibt nichts anderes übrig, als die Währungsunion zum Funktionieren zu bringen.
Europeans will have to figure out how to make this monetary union work, because it's here to stay.
Das ist ein Punkt, auf den wir zurückkommen. Ich möchte zuerst noch mal bei Irland bleiben. Eigentlich läuft das darauf ja hinaus, dass man den Iren sagt, sie sollen die billige Unterstützung der Europäischen Zentralbank aufgeben und tauschen gegen teurere Darlehen der Euro-Länder und des IWF. Macht das ökonomisch Sinn?
If the program there resembles what was done in Greece, then I would answer no, it's not wise.
Wenn das Hilfsprogramm so ausgestaltet wird wie das für Griechenland, dann nein. Dann werden noch mehr Schulden auf die Schulden getürmt, die Irland bereits hat. Aus dieser Schuldenlast könnte Irland nicht mehr herauswachsen. Wenn das Hilfsprogramm aber auch vorsieht, die irischen Schulden und insbesondere die Bankschulden zu restrukturieren, also teilweise zu streichen, dann wäre ein solches Programm der Anfang vom Ende der Krise.
Sie gebrauchen da ein Wort, das man in Europa derzeit vermeidet, restrukturieren. Warum empfehlen Sie das jetzt?
I recommend it and I think people in Europe need to speak about it as well because
ich empfehle es und die Verantwortlichen in Europa sollten auch darüber reden, weil es den Euro nun einmal gibt und weil er nicht verschwinden wird. Länder mit eigener Währung können abwerten und so auch ihre Schulden drücken. Als Euro-Länder können Griechenland oder Irland das nicht. Sie können nur die Löhne und andere Kosten drücken. Aber erst wenn sie auch ihre Schulden durch eine Restrukturierung drücken können, werden sie zu Wachstum zurückfinden.
They have to restructure in order to reduce the debt overhang that is the obstacle to getting growth going again.
Die Gläubiger der Länder wie Griechenland, Irland oder Spanien, das sind vor allem europäische Banken aus anderen Ländern, sind die stark genug, um eine solche Restrukturierung jetzt auszuhalten?
Other European banks in most cases should be plenty strong to take a restructuring of the Irish bank debt.
Eine Restrukturierung der irischen Bankenschuld sollte verkraftbar sein. Wenn aber auch noch die portugiesischen und spanischen Banken hinzukommen, dann kommen große Beträge zusammen und die Gefahren für die Banken anderer Länder steigen. Doch dieses Problem muss dann auch in diesen Ländern gelöst werden. Das heißt, die Regierungen zum Beispiel Deutschlands oder der Schweiz müssen dann ihre eigenen Banken mit Liquidität und Kapital versorgen, statt Ländern wie Griechenland und Irland und vielleicht Portugal und Spanien noch mehr Schulden aufzubürden.
Rather than to heap more debt on countries like Greece and Ireland and perhaps Portugal and Spain.
Kurz, die Starken sollen den Schwachen mehr helfen.
Well, the strong ones should also give more help to themselves.
Die Starken müssen auch sich selber helfen. Wenn eine deutsche Bank wegen Verlusten in Irland in Gefahr gerät, dann soll die deutsche Regierung dieser Bank helfen.
The German government to provide more help to German banks.
Wie sollen deutsche Politiker ihren Wählern erklären, dass sie jetzt ihre eigenen Banken unterstützen müssen wegen den Fehlern, die in Griechenland oder in Irland gemacht wurden?
Well, they should explain that the mistakes were done not only in Greece in Ireland that for every reckless borrower.
Fehler wurden nicht nur in Griechenland oder Irland gemacht. Für jeden verwegenen Schuldner gibt es ebenso verwegene Gläubiger. Das haben wir in der Argentinien-Krise gelernt. Es braucht zwei für einen Tango.
Bis jetzt haben wir über Krisenmaßnahmen gesprochen, was sofort zu tun ist. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Was muss denn politisch geschehen, damit in Europa, in der Eurozone, sich solche Fälle nicht wiederholen, wie jetzt Griechenland, wie Irland, wie möglicherweise Portugal und eines Tages vielleicht sogar Spanien?
I think what we're suffering through now is first and foremost a financial crisis.
Was wir derzeit erleben, ist zuallererst eine Finanzkrise. Und um so etwas zu verhindern, müssen wir zunächst einmal den Finanzsektor besser regulieren. An eine Verschärfung des EU-Stabilitätspaktes glaube ich hingegen nicht. Brüssel kann den Euro-Ländern eine ausgeglichene Haushaltspolitik nicht aufzwingen. Was es braucht, ist in allen Ländern so etwas wie eine Schuldenbremse, wie man sie in Deutschland oder der Schweiz kennt. Und schließlich, wenn einige Länder kleinere Defizite schreiben und es global gesehen trotzdem Wachstum geben soll, dann müssen andere Länder eben mehr ausgeben. So gesehen wäre es wünschenswert, wenn Deutschland, China und andere Überschussländer mehr ausgeben würden.
Der amerikanische Wirtschaftsprofessor Barry Eichengreen, befragt von Urs Bruderer. Für die Münchner Staatsanwaltschaft war es ein Amoklauf ohne Waffen. Bei einem Ausflug vor anderthalb Jahren hatten drei Zürcher Jugendliche fünf Passanten brutal zusammengeschlagen. Heute gab es dafür die Quittung. Das Gericht verurteilte die drei zu Strafen zwischen 7 und knapp 3 Jahren Gefängnis. Härtere Urteile, als wir sie in der Schweiz kennen. Und trotzdem statuierte das Münchner Gericht kein Exempel. Der Bericht von Alexander Sauter.
Nur 10 Minuten dauerte vor anderthalb Jahren die Gewaltorgie, bei der 5 Menschen schwer verletzt wurden. Und wäre es heute nach der Staatsanwaltschaft gegangen, wären die 3 Schüler der Berufswahlschule Küsnacht dafür härter bestraft worden. Denn die Ankläger gingen in 2 Fällen von versuchtem Mord aus. Doch das Gericht kam zum Schluss, nur bei einer Prügelattacke habe es sich um versuchten Mord gehandelt. Beim zweiten Fall seien die Verletzungen beim Opfer nicht so ausgeprägt gewesen, dass man von einer Tötungsabsicht ausgehen könne. Dementsprechend tiefer die Strafen. Die massiven Übergriffe auf die anderen Passanten wertete das Gericht als schwere Körperverletzung. Den Jugendlichen wurde das Urteil heute gut 1,5 Stunden lang ausführlich erklärt und begründet. Die Öffentlichkeit war dabei jedoch ausgeschlossen. Im Anschluss sagte Gerichtssprecher Hans-Kurt Hertl lediglich, es handle sich weder um ein mildes noch um ein besonders hartes Urteil.
Das Urteil, und das wurde auch vom Vorsitzenden im Rahmen der mündlichen Urteilsbegründung so mitgeteilt, liegt auf der Linie der Jugendkammer.
Eine Einschätzung, die auch von Gerichtsbeobachtern in München geteilt wird. Zu Beginn des Prozesses vor gut 6 Monaten schwiegen alle 3 Angeklagten eisern. Erst in den letzten Wochen konnten sie sich zu einem Geständnis durchringen. Spät zwar, aber die Richter bewerteten dies trotzdem positiv, wie Gerichtssprecher Hertl sagte. Auch wegen den Geständnissen fielen die Strafen tiefer aus.
Die Geständnisse haben bei der Strafzumessung eine erhebliche Rolle gespielt.
Wären die 3 Jugendlichen in der Schweiz vor Gericht gestanden, hätten sie noch tiefere Strafen erhalten. Denn in der Schweiz können Minderjährige nicht für länger als 4 Jahre hinter Gitter gebracht werden. In Deutschland hingegen liegt die Höchststrafe bei 10 Jahren, also mehr als doppelt so viel. Sobald das Urteil rechtskräftig ist, stellt sich die Frage, wo die 3 Jugendlichen ihre Strafe absitzen werden. Theoretisch, so Gerichtssprecher Hertl, könnte die Haft in der Schweiz verbüßt werden.
Grundsätzlich gibt es eine solche Möglichkeit. Ob es hier im konkreten Fall dazu kommt, kann man derzeit nicht sagen. Es wird zunächst mal abzuwarten sein, ob Anträge in dieser Richtung kommen, wie die ausschauen. Und dann wird gegebenenfalls von den zuständigen Stellen hierüber entschieden werden.
Ein bisschen komplizierter ist die Situation bei dem Haupttäter mit einer Gefängnisstrafe von 7 Jahren. Denn grundsätzlich können in der Schweiz keine Strafen verbüßt werden, die länger dauern, als wenn der Täter vor Schweizer Richtern gestanden hätte. Also kein Jugendlicher dafür länger als 4 Jahre ins Gefängnis. Gut möglich, dass der Haupttäter also erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Schweiz zurückkommt. Ob die Jugendlichen oder die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil Rekurs einreichen werden, war heute noch unklar. Entschieden wird in den nächsten Tagen.
Das war Alexander Sauter. Verteidigungsminister Uli Maurer muss massiv sparen. Künftig soll die Armee pro Jahr mit 1 Milliarde Franken weniger auskommen. Das hat der Bundesrat vor knapp 2 Monaten mit seinem Armeebericht so beschlossen. Nun hat Bundesrat Maurer heute erstmals skizziert, wo er überall abbauen müsste, um dieses Ziel zu erreichen. Fast überall, sagt der Chef des VBS. Sicherheitspolitiker sehen deshalb schwere Zeiten auf die Armee zukommen. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Die Aufgabe des Bundesrates bei der Schweizer Armee, pro Jahr 1 Milliarde Franken einzusparen, tut weh, gibt Verteidigungsminister Uli Maurer unumwunden zu.
Das schmerzt sehr, ja.
Denn 1 Milliarde weniger bedeutet, die heutige Armee werde es in Zukunft so nicht mehr geben.
Das heißt natürlich im Klartext, wir können diese Armee nicht auf diesem jetzigen Stand weiterführen, es muss abgebaut werden.
Wo abgebaut wird, will Maurer nun zusammen mit Armeechef André Blattmann ausarbeiten. Die konkreten Vorschläge sollen bis in einem Jahr vorliegen. Klar ist aber schon heute, will man 1 Milliarde weniger ausgeben pro Jahr, werden fast alle Bereiche auf Sparmöglichkeiten untersucht. So zum Beispiel sämtliche Waffenplätze, Flugplätze und Logistikzentren im Land, egal in welcher Region. Denn Maurer sagt klipp und klar:
Klar ist einmal, dass wir rein ökonomische Gesichtspunkte brauchen und keinerlei Sentimentalitäten berücksichtigen können für lokale oder regionale Bedürfnisse.
Aber auch auf menschliche Schicksale kann keine Rücksicht genommen werden. Bis zu 2500 Stellen im Bereich Verteidigung müssten abgebaut werden. Das ist ein gutes Viertel des heutigen Personals. Und schließlich dürften die Sparanstrengungen auch vor der Dienstdauer nicht Halt machen. Sowohl die Länge der Rekrutenschule wird hinterfragt, als auch die Anzahl Diensttage. Würde man die Dienstdauer um 20 bis 40 Tage reduzieren, könnte man Millionen sparen, berechnet das VBS. All diese Maßnahmen veranlassen den Chef der Armee, André Blattmann, zu einer brisanten Aussage. Angesprochen, ob mit den bundesrechtlichen Vorgaben die Sicherheit der Schweiz weiterhin gewährleistet wäre, sagt der Armeechef:
Darum will ich darauf aufmerksam machen, dass diese permanenten Sparvorgaben, und ich würde sogar von einem Kahlschlag sprechen, letztendlich die Gewährleistung dieses Auftrages in Frage stellen.
Bei den meisten Sicherheitspolitikern stoßen Verteidigungsminister Maurer und Armeechef Blattmann auf mitleidiges Verständnis. Kritik aber muss der Gesamtbundesrat mit seinen rigorosen Sparvorgaben einstecken. Der Präsident der Nationalrätlichen Sicherheitskommission, Jakob Büchler von der CVP:
Es wird unsere Armee sehr tiefgreifend verändern. Und hier habe ich natürlich große Mühe. Es zeigt ganz klar auf, dass der Entscheid des Gesamtbundesrates große Spuren in der Armee zurücklassen wird.
Büchler ist überzeugt, so viel davon kann die Armee nicht einsparen. Die Armee brauche mindestens 5 Milliarden Franken pro Jahr. Auch SVP-Militärpolitiker Ulrich Schlür versteht die Überlegungen seines Parteikollegen Ueli Maurer. Dieser müsse schließlich die finanziellen Überschreitungen seines Vorgängers ausbaden. Zu kritisieren sei der Gesamtbundesrat, findet auch Schlür.
Ich kritisiere scharf das Versagen des Gesamtbundesrats in seiner Kernaufgabe, nämlich zu formulieren, was notwendig ist, damit die Sicherheit der Schweiz gewährleistet ist.
Einzig die SP, seit jeher armeekritisch, ist heute rundum zufrieden. Evi Allemann lobt die Landesregierung für ihre Sparanstrengungen und Uli Maurer für sein Vorgehen.
Das ist ein kleiner, aber richtiger Schritt in die Zukunft.
Zur Zukunft der Armee wird sich das Parlament bereits in ein paar Tagen zum ersten Mal äußern können. Der Ständerat diskutiert in der kommenden Wintersession den sicherheitspolitischen Bericht, die Grundlage also der künftigen Sicherheitspolitik der Schweiz.
Elisabeth Pestalozzi. Sie hören Echo der Zeit und mit diesen Themen geht es weiter. Dem Papst, der bei Kondomen mit zweierlei Ellen misst, dem ehemaligen Rebellenchef Bemba, dem der Prozess gemacht wird, und einem Abstecher ins Spital von Baden, Abteilung Notfall. Der Papst lockert das Kondomverbot. In gewissen Fällen soll es auch Katholiken möglich sein, ein Präservativ zu benutzen, etwa männlichen Prostituierten, die AIDS haben. Das sagt Papst Benedikt XVI. In einem Buch, das übermorgen in 18 Sprachen veröffentlicht wird. Die Aussage war eine Überraschung, denn bisher galt das Kondom in Rom als Inbegriff für das unmoralische Ausleben der Sexualität. Ich habe Hans-Jörg Schulz, den Leiter Religion bei Radio Deres, gefragt, was denn wohl den Papst zum Umdenken bewogen habe.
Ich meine, es ist eigentlich kein großes Umdenken. Es ist eine relativ kleine Meinungsänderung, sagen wir mal so. Der Papst ist ja nun in einem gewissen Alter mit 83 und er reflektiert auch ein wenig über sein Leben und seine Äußerungen und seine Lehren. Und nun hat er eben in einem Gespräch mit einem sehr vertrauten Journalisten, mit dem er schon einige Gesprächsbücher gemacht hat, über seine Meinung reflektiert. Und da kommen kleine 14 Zeilen drin vor in diesem Buch, in dem er etwas anders argumentiert in Sachen Kondome als bisher.
Trotzdem spannend ist es ja schon, auch deshalb, weil er sagt, männliche Prostituierte dürfen sich künftig mit Präservativen gegen AIDS schützen. Weshalb keine weiblichen Prostituierten?
Das ist die alte Grundsatzfrage. Also so sehr man auf der einen Seite begrüßen kann, dass er sagt, also der Gebrauch von Kondomen kann eine Güterabwägung sein, eben im Fall von Homosexuellen, aber die Frauen werden mal wieder und so ist es halt auch unter diesem Papst. Die Frauen werden mal wieder völlig ausgeschlossen. Es ist für mich eine fast ungeheuerlicher Affront gegen die Frauen, die ja in Afrika besonders von AIDS betroffen sind. Und natürlich auch ein Affront gegen Ehepaare, bei denen ein Partner AIDS hat. Also es ist mal wieder ein Denken, das sich wirklich nur an die Männer richtet. Aber es passt zu dem übrigen Tenor des ganzen Buches, in dem auch wieder völlig klar abgelehnt wird, dass jemals eine Frau ein Priesteramt bekleiden kann. Also deswegen meine ich auch, ich bin etwas skeptisch, wenn man da diese paar Zeilen rausholt und sagt, da gibt's irgendeine Wende im Vatikan. Eine Wende wäre es, wenn die Kirche davon abrückt, dass Empfängnisverhütung etwas Unsittliches ist.
Trotzdem, vor seinem Afrika-Besuch vor 1,5 Jahren hat der Papst ein gelockertes Kondomverbot noch strikt abgelehnt und damit weltweit für Empörung gesorgt. Ist es falsch zu sagen, dass er jetzt eben verspätet doch noch auf diesen Druck reagiert hat?
Er hat in einer gewissen Weise jetzt darauf reagiert. Ich nehme an, er wird sich das auch durch den Kopf gehen lassen. Er führt ja sehr viele Gespräche auch mit afrikanischen Priestern oder Kardinälen. Aber vom Grundsatz her bleibt es auch hier so, die Verteilung von Kondomen, so hat der Papst immer gesagt, damals in Afrika vor 1,5 Jahren, das sagt er auch heute noch, diese Verteilung löst das Problem AIDS nicht. Nach seiner Ansicht fördert die Verteilung von Kondomen sogar die Promiskuität. Deswegen ist er grundsätzlich dagegen und nimmt eben nur diesen einen ganz kleinen Teil, nämlich die männlichen Prostituierten, aus.
Papst Benedikt XVI. Hat diese Aussage eben, Sie haben es erwähnt, in einem Interview gemacht. Deutet das darauf hin, dass er eigentlich diese Position überhaupt nicht mit der Glaubenskongregation zum Beispiel abgesprochen hat?
Davon gehe ich jetzt mal aus, dass er einfach mal einen Vorstoß gemacht hat. Seine eigene Umgebung, auch seine Medienleute waren doch relativ überrascht. Auch die eigenen Zeitungen wie Osservatore Romano waren am Wochenende ziemlich überrascht. Man muss nur bedenken, das Ganze war im Juli. Da sind diese Gespräche geführt worden mit dem Journalisten Peter Seewald. Und da hat er das gemacht, glaube ich, jetzt nicht mit dem Ziel, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine kleine Bombe loszulassen, sondern eher, um seine Meinung mal da ruhig reinzubringen. Aber abgesprochen ist das mit keinem Gremium.
Die UNO, die hat diese neue Position des Vatikans begrüßt. Die Kardinäle und die Bischöfe sind noch etwas ruhig bis jetzt. Weshalb?
Sie wissen noch nicht, wie sie es interpretieren sollen und sie waren bisher schon unterschiedlicher Auffassung, haben sich aber noch nicht so ganz getraut, das zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt unter den Bischöfen und Kardinälen auch eine Diskussion anfängt, aber für viel wichtiger eigentlich halte ich, dass eine Diskussion über die Kondomfrage jetzt dort anfängt, wo Seelsorger und auch Ordensleute bereits die Arbeit mit AIDS-Kranken machen und in der Prävention sich vielleicht jetzt etwas unterstützt fühlen, dass sie ihren Patienten auch sagen können, ihr könnt Kondome nehmen.
Wie weit wollte der Papst einfach wieder versuchen, eine Brücke zu bauen zu den Gläubigen, die doch ziemlich verunsichert waren in letzter Zeit, Stichwort Missbrauch zum Beispiel?
Ich denke, auch hier ist der Zeitpunkt wieder eher zufällig, dass das jetzt gerade herauskommt, dieses Buch. Ich glaube, der Papst ist keiner, der darauf Wert legt, in der Tagespolitik positive Schlagzeilen zu schreiben. Aber er ist natürlich am Image seiner Weltkirche interessiert.
Das waren Einschätzungen des Religionsexperten Hans-Jörg Schulz. Es ist 18 Uhr und gut 34 Minuten. Es ist das erste Mal, dass einem so ranghohen Politiker vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag der Prozess gemacht wird. Jean-Pierre Bemba war Vizepräsident der Demokratischen Republik Kongo. Bemba werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Außerdem soll der ehemalige Rebellenführer verantwortlich dafür sein, dass im Kongo Hunderte vertrieben, vergewaltigt und gefoltert wurden. Auslandredaktorin Veronika Meyer.
Es sind grauenvolle Taten, die die Mitglieder der kongolesischen Befreiungsbewegung MLC unter dem Kommando von Jean-Pierre Bemba begangen haben sollen. Damals zwischen Oktober 2002 und März 2003. Bemba und seine Truppen waren dem Präsidenten der benachbarten Zentralafrikanischen Republik zu Hilfe geeilt, als dieser versuchte, einen Militärputsch in seinem Land abzuwehren. Was folgte, waren 5 Monate Gewalt gegen die Zivilbevölkerung.
Groups of 3 or 4 soldiers invaded houses one by one. They stole all the possessions that could be carried off.
Bembas Truppen seien in kleinen Gruppen von Haus zu Haus gezogen, hätten geplündert und wahllos Hunderte von Frauen und Kindern vergewaltigt. Wer sich wehrte, sei umgebracht worden. So beschrieb Chefankläger Luis Moreno Ocampo zum Prozessauftakt, was sich damals abgespielt haben soll. Dabei habe es sich nicht um isolierte Fälle gehandelt, im Gegenteil, die Soldaten seien systematisch vorgegangen. Und der Angeklagte, Jean-Pierre Bemba, sei verantwortlich dafür. Nicht, weil er, der Chef, seine Männer zu diesen Gräueltaten angestachelt habe, sondern deshalb, weil er sie weder daran gehindert noch bestraft habe.
He decided not to prevent, not to repress, not to punish the massive rapes, pillage and murder campaign implemented by his subordinates.
Bemba streitet dies alles ab. Mit versteinerter Miene saß der 48-Jährige heute Nachmittag im Gerichtssaal und schwieg. Sein Anwalt Nkwebe Liris sprach für ihn und plädierte auf nicht schuldig. Die MLC sei damals nicht Bemba unterstellt gewesen, sondern dem Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik. Die Verteidigung ist außerdem davon überzeugt, dass das Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof inszeniert ist, um Bemba für immer von der politischen Bühne Kongos fernzuhalten.
Es ist ein Regret, dass Sie sagen, dass Sie für die erste assistieren. Et espérons-le, la dernière fois, au procès le plus inéquitable qu'une justice.
Verteidiger Liris sprach denn auch gegenüber den Medien vom unfairsten Verfahren, das je vor einem internationalen Gericht stattgefunden habe. Das sieht der Internationale Strafgerichtshof anders. Doch Chefankläger Moreno Ocampo weiß, dass die Beweisführung schwierig sein wird. Dennoch hofft er, genauso wie die Opfer, dass Bemba schuldig gesprochen wird. Es wäre das erste Mal, dass ein militärischer Befehlshaber verurteilt würde für Verbrechen wie Mord oder Vergewaltigung, an denen er nicht unmittelbar beteiligt war. Über 750 Opfer werden dem Prozess beiwohnen. Dutzende von Zeugen will die Anklage im Verlauf des Verfahrens in den Zeugenstand rufen. Bis zum Urteil dürfte mindestens ein halbes Jahr vergehen.
Sie hörten einen Bericht von Veronika Meyer. Wer in den Spitalnotfall geht, muss oft lange warten, denn vor ihm und neben ihr sitzen wahrscheinlich viele, die mit ihren leichten Beschwerden zum Hausarzt gehen könnten, aber stattdessen direkt ins Spital gekommen sind. Um ihre Notfälle zu entlasten und um Kosten zu reduzieren, richten mehr und mehr Krankenhäuser eine Notfallpraxis für die leichten Fälle ein. Diese ist auch abends und am Wochenende offen, Spital- und Hausärzte arbeiten Hand in Hand. Vorbild ist das Kantonsspital Baden. Dort eröffnete vor 3 Jahren die erste Notfallpraxis der Schweiz. Roman Fillinger war dort.
Um Bojan Cicics Handgelenk spannt sich ein Armband mit kleinen Ikonen. Zaghaft legt er die massige rechte in die feingliedrige linke von Hausarzt Michele Zanini. Der Ball in der Bauarbeiterhand ist groß wie ein Tennisball. Zanini drückt ihn sachte.
Es fällt auf, dass dann der Daumen um extrem geschwungen ist. Ja. Der Ellbogen haben Sie keine Beschwerden?
Nein, nicht.
Was können Sie bewegen mit dem Daumen? Man können Sie ihn ein bisschen beugen? So.
Ja, schon.
Vorher geht es ein bisschen.
Ja, aber es tut weh. Ja.
Tut extrem weh. Und ist da denn der Hauptschmerz?
Ja, genau.
Im runden Gesicht des 20-Jährigen zucken die Backenmuskeln. Er ist auf einer Treppe ausgerutscht.
Wann ist das passiert?
In der Nacht. Und nachher habe ich gedacht, ja, es wird schon besser, aber es ist, glaube ich, gebrochen oder so.
Zanini teilt seinen Verdacht.
Ja, so anhand von dem sehr grossen Bluterguss haben wir schon ein bisschen Angst, dass am Knochen etwas könnte sein. Ne?
Doch für eine genaue Diagnose braucht er Bilder.
Ich melde gerade das Röntgen an, und dann können Sie draussen Platz nehmen. Das hilft Ihnen links, gerade das Röntgen.
Okay, ist gut. Ja. Okay.
Bojan Čičić setzt sich im schmalen Warteraum zwischen eine junge Frau, die telefoniert, und einen bleichen Mann, der seit einer Viertelstunde dieselbe Seite liest. Welche Patienten hierhin kommen und welche in den Spitalnotfall weiter hinten, das entscheiden die beiden Notfallpflegerinnen am Empfang.
Die haben eine spezielle Ausbildung und die tun alle, die reinkommen, gerade das erste Mal ausfragen. Vielleicht den Bauch abtasten, Fieber messen, Verletzungen anschauen. Und die sollten möglichst clever entscheiden, ist das ein Fall, wo man in nützlicher Frist kann behandeln, sprich 4 Stunden, 20 Minuten. Oder ist das ein Fall, wo länger geht, also länger als eine halbe Stunde, die sollten hinter ins Spital.
Zweimal im Monat, jeweils abends oder am Wochenende, behandelt Michele Zanini nicht in seiner eigenen Praxis, sondern hier, in einem der beiden kargen Sprechzimmer, links und rechts des Warteraums. Der 49-Jährige ist überzeugt, dass alle profitieren von der Hausarztpraxis im Spital. Die Patienten, weil sie eine einzige Anlaufstation haben für Wehwehchen und schwere Unfälle. Das Spital, weil der Notfall weniger überlastet ist, und Hausärzte wie er, weil sie keine endlosen Piketdienste mehr schieben müssen.
Der grosse Vorteil ist, es ist eine begrenzte Zeit. Ich weiss, es sind 8 Stunden, und ich extrem streng habe, dann ist es aber fertig. Vorher war es extrem belastend, dass man tot müde nach 15 Stunden arbeiten, dann heim ist und dann vielleicht Telefon bekommen hat von Bagatellen. Das nach dem 2, weil jemand einen Durchfall hat, der Arzt will, und dann meistens noch bei sich die heim will. Die vermeintlichen Notfall vertreibt man, wenn man überlastet ist, halt dann sehr schlecht.
Wichtig sei zudem der Austausch mit den Spitalärzten vom Notfall. Zum Beispiel mit dem jungen Oberarzt Philipp Rahm. Der hat das Stethoskop lässig um den Hals gelegt, hält ein Röntgenbild von Bojan Čičićs Hand gegen das Fenster.
Die Rolandofraktur ist so y-förmig ausgesprengt.
Von der Basis mit Gelenksbeteiligung.
Genau, jetzt eine Art wie ein Daumenkennel, und wird man operieren müssen.
Rahm und Zanini sind sich einig. Trümmerbruch eines Mittelhandknochens. Die Hand muss gegipst werden. Ein Chirurg nächste Woche operieren. Einig sind sich die beiden Ärzte auch darin, dass die Verteilung der Patienten auf Notfallpraxis und Spitalnotfall viel bringt. Spitalarzt Rahm.
Durch das, dass schon ein Vortriage stattfindet, kann man viel gezielter abklären. Was dann nicht geht, wenn man parallel ganz viele verschiedene Fälle hat, von schwerer über leichter, wo man gewisse Sachen automatisch schon macht, einfach zum Zeit gewinnen, beispielsweise gewisse Abklärungen von Blutwert. Darum gibt es eine gewisse Vereinfachung der Abläufe. Und das ist einfach mehr zugeschnitten auf den einzelnen Patienten.
Besser zugeschnitten auf die Patienten heisst in der Notfallpraxis einfacher. Während der Notfall mit allen Schikanen der Spitzenmedizin ausgerüstet ist, gibt es hier eine Untersuchungsliege, einen Schreibtisch, ein Fieberthermometer, ein Blutdruckmessgerät. Vielmehr nicht. Und einfacher heißt hier auch günstiger. Die Behandlung eines Patienten mit einer leichten Verletzung, einer leichten Erkrankung, kostet in der Notfallpraxis 40% weniger als im Spitalnotfall nebenan. Keine Überraschung für den Hausarzt.
Generell ist es natürlich so, dass wir Hausärzte auch gewöhnt sind, gewisse Symptome, die sehr häufig sind in der Allgemeinbevölkerung, besser zu werten als ein Spitalarzt, der vor allem immer schwere Fälle hat. Und alles, was der Patient sagt, erinnert ihn an irgendeine schwere Krankheit. Und es gibt Tendenz bei den Spitalärzten, dass man sich unendlich absichert mit technischen Untersuchungen, damit ja nichts könnte falsch gehen.
Zanini setzt sich an den Computer. Er schreibt den 30. und letzten Bericht für heute. Bojan Čičićs Hand ist inzwischen eingegipst.
Das ist ein Gips, der trocknet durch Nässe. Und jetzt müssen wir da ein bisschen Geduld haben und dann trocknet das nachher.
Die Pflegerin umwickelt den Gips mit einem braunen Verband. Čičićs weiche Gesichtszüge sind jetzt entspannt. Er ist froh zu wissen, was mit seiner Hand los ist, wer sie nächste Woche operieren wird. Das Armband mit den heiligen Bildchen trägt er jetzt links.
Es wird doch einfach schützen. Bis jetzt hat es mich schon geschützt, einfach gestern nicht.
Aber er ist zuversichtlich, dass die Heiligen nächste Woche bei der Operation schon wieder aufpassen werden.
Sie hörten einen Bericht von Roman Villinger. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Roman Metzer-Salma, am Mikrofon Ursula Hürzler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS jeweils rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.